Aber in Summe haben wir heute nicht mehr Insolvenzen als vor 2 oder 3 Jahren. Und wenn ich das in die Relation setze zu der Anzahl der Händler, die neu dazugekommen sind, haben wir relativ gesehen sogar weniger Insolvenzen. Es waren leider in diesem Jahr 1, 2 große dabei, was sehr negativ in der Presse.
Iconic Campers, der Camping- und Caravaning-Podcast.
Mein Name ist Bernd Löher, ich bin 56 Jahre alt und bin der Präsident des Caravan-Industrieverbandes in Deutschland.
Und von Kindesbeinen an, ich habe es auf der Pressekonferenz so ein bisschen erfahren, schon immer im Camping unterwegs?
Nein, bin ich natürlich nicht. Auf der Pressekonferenz habe ich mit meinem Alter kokettiert, weil ich habe gesagt, ist der 27. Caravan-Salon für mich und ich bin 40, also habe ich mit 13 angefangen? Nein. Aus dem Alter heraus, 56, wissen Sie, dass ich nicht von Kindesbeinen angefangen habe, aber ich bin in dieser Industrie seit 1998 sehr verwurzelt.
Also ein Hautdegen auf jeden Fall. Wir treffen uns hier in Düsseldorf, der größte Caravan-Salon aller Zeiten, mit ganz vielen Ausstellern. Wie geht's denn der Branche? Also wenn ich auch von Campingplatz zu Campingplatz unterwegs bin, kriege ich ganz oft Absagen, du bist zu spät dran, du hast zu spät gebucht. Also der Markt ist da.
Ja, das ist richtig. Die Caravan- und Reisemobilindustrie hat kein Nachfrageproblem. Wir haben eher das Problem, dass es ein Überangebot an Fahrzeugen gibt. Das reguliert sich aber auch gerade. Das heißt, in Summe geht es der gesamten Industrie okay. Wir bewegen uns auf dem Niveau von 2019, das ist das Vor-Corona-Niveau. Die 3, 3,5 Jahre Corona war eine Sonderkonjunktur, die jeder natürlich als das neue Normal angesehen hat, das, was es nicht ist. Aber wir sehen jetzt, dass es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa sich wieder auf ein Niveau einpendelt, was von 2019 ist. Und das ist auch ein Niveau, wo die Industrie gut mit leben kann. Es gibt ein paar Hausaufgaben, die haben wir zu tun. Aber das, was Sie sagen, auch die Nachfrage nach dieser Urlaubsform, auch die Buchungslage auf den Campingplätzen in Deutschland, die ist super gut. Wir haben 42 Millionen Übernachtungen, die in dem Statistischen Bundesamt gezählt werden, plus rund irgendwo um die 19 Millionen auf Stellplätzen oder anderweitig. Das heißt, wir haben über 50 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen oder im Tourismusbereich. Und das zeigt eigentlich, dass dieser Boom oder diese Nachfrage nach Caravaning nach wie vor sehr, sehr hoch ist.
Und wir haben über 1 Million Zulassungen der Reisemobile, also doppelt so hoch seit 2017. Ist das so richtig?
Ja, das ist korrekt. Seit 2017 hat sich der Bestand im Bereich der Reisemobile verdoppelt. Da haben sicherlich die Boomjahre Corona auch zu beigetragen. Das gilt es jetzt auch aus Verbandssicht, dem Rechnung zu tragen, dass wir die Infrastruktur parallel mitentwickeln. Da investieren wir sehr viel Zeit, sehr viel Energie, am Ende des Tages auch sehr viel Geld rein, so dass dieses Urlaubserlebnis, diese Freiheit und diese Flexibilität auch gegeben ist.
Heute ist ja der Preview Day und wenn man so rumschaut und sich die Neuigkeiten ansieht bei den Herstellern, egal ob es Caravan oder Wohnmobile sind oder Vans, man hat so den Eindruck aus diesen ganz, ganz vielen Marken, es wird ein bisschen reduziert, es gibt auch günstigere Einstiegsmodelle. Ist das der neue Trend?
Ja und nein. Wir sehen die Einstiegsmodelle, die werden sehr groß propagiert. Ja, das sind dann wirklich Preise, die bei 40.000, 50.000 Euro anfangen. Auch diese Preise muss man etwas differenziert betrachten, denn wenn das Fahrzeug reisefertig ist, werden die auch nicht mehr bei 40.000 Euro liegen.
Also wie ein ganz normales Auto. Ich nehme einen Golf, der liegt auch bei irgendwie 37.000. Wenn ich dann die ganzen Wünsche hinzufüge, bin ich bei 50. Irgendwie sowas, oder?
Ja, das ist sehr ähnlich. Aber trotz alledem sehen wir natürlich auch so einen Trend, dass dieses sogenannte Einsteigersegment, was nicht wirklich Einsteigersegment unbedingt so heißen muss, aber wir sehen schon, dass es da einen Trend gibt, dass die Fahrzeuge wieder etwas günstiger werden müssen, um die Einstiegshürde in die Reiseform Caravaning nach unten zu bringen.
Betrachten wir mal das, was Sie vorhin gesagt haben, da würde ich gerne mal tiefer eingehen. Es relativiert sich wieder, also das Pendel schlägt immer nach zwei Seiten aus, zu viel Angebot. Wie sieht's denn bei den Händlern aus? Stehen da noch zu viele Gebrauchte rum oder zu viele neue? Weil wenn jemand einen neuen bestellt, muss ja oftmals den Gebrauchten dann wieder auf den Hof nehmen. Wie ist denn da die Lage? Es gab ja auch viele Insolvenzen in den letzten Monaten.
Auch das muss man ein ganz klein bisschen relativieren. Die Insolvenzen, die großen Insolvenzen sind durch die Presse gegangen. Wenn wir das mal im langjährigen Mittel uns anschauen, ist die Situation in 2025 nicht anders, als sie in 2023 oder 2021 war. Das wurde nur nicht so publik gemacht, weil die Caravan- und Reisemobilindustrie natürlich immer eine Sonderkonjunktur hatte. Aber in Summe haben wir heute nicht mehr Insolvenzen als vor 2 oder 3 Jahren. Und wenn ich das in die Relation setze zu der Anzahl der Händler, die neu dazugekommen sind, haben wir relativ gesehen sogar weniger Insolvenzen. Es waren leider in diesem Jahr 1, 2 große dabei, was sehr negativ in der Presse Beachtung gefunden hat, was auch natürlich und auch normal ist. Aber in Summe haben wir jetzt nicht das Problem, dass unsere Industrie von einer massiven Insolvenzwelle bedroht ist, ganz im Gegenteil. Und Deswegen müssen wir da schauen, dass wir das sauber differenzieren. Sie hatten die Frage gestellt nach den Beständen. Auch das muss man differenzieren. Im Gebrauchtwagenmarkt haben wir kein Problem mit Beständen. Die Besitzumschreibung, wie das im Amtsdeutsch heißt, speziell in Deutschland, die sind bei Wohnwagen Faktor 4 größer als bei Neuzulassungen und im Reisemobilbereich sind es auch Faktor 1,5 höher als bei Neuzulassungen. Das zeigt, dass diese Urlaubsform nachgefragt wird und dass auch die gebrauchten Fahrzeuge sofort wieder einen neuen Abnehmer finden. Die Herausforderungen, die die Industrie hatte, waren mehr auf der Neuwagenseite. Es ist natürlich aus der Corona-Zeit sehr optimistisch bestellt worden. Es ist auch sehr optimistisch produziert worden. Das gehört auch so weit dazu.
Also bestellt nicht nur vom Kunden, sondern auch von den Händlern?
Ja, wenn ich sage bestellt, ist vom Handel bestellt worden.
Also auch die Vermieter wahrscheinlich?
Ja, korrekt. Definitiv. Aber in unserer Industrie, eine Bestellung geht im ersten Step vom Händler an den Hersteller. Und der Händler kann dann sagen, da steckt ein Endkunde dahinter oder es ist ein Ausstellungsfahrzeug. Und das ist in der Corona-Zeit natürlich auf einem sehr hohen Niveau hat das stattgefunden und das hat ein etwas so, wenn man das mal so Corona-Kopfschmerzen nennen will, das sind so ein bisschen die Nachwirkungen, dass da die Bestände im Handel teilweise zu hoch waren. Und das ist aber eine Situation, die Industrie, nicht nur in Deutschland, wo ungefähr 60% der europäischen Produktion herstammen, aber auch in ganz Europa, werden die Produktionsvolumina entsprechend den neuen Marktbedingungen angepasst, so dass dieses Pendel, wie Sie eben sagten, das schlägt in die eine und die andere Richtung aus, das pendelt sich jetzt so langsam ein, dass wir wieder eine normale Angebots- und Nachfragesituation sehen werden.
Wie ist das mit der neuen Konkurrenz aus China?
Können Sie das präzisieren? Welche Konkurrenz aus China meinen Sie?
Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber sind die Lieferanten aus China eine Konkurrenz für die deutsche Industrie, ähnlich wie es vielleicht in den 80er Jahren war mit den koreanischen oder den japanischen Anbietern?
Wir tun, glaube ich, als Industrie sehr gut daran, die chinesische Konkurrenz sehr, sehr ernst zu nehmen. Das beste Beispiel, was wir da haben, ist die E-Mobilität. Wenn man sich anschaut, was heute im Bereich der E-Autos stattfindet, ist China ganz weit vorne. Tolle Produkte, tolle Technologie. Und die traditionellen Automobilhersteller haben sicherlich jetzt ihre Hausaufgaben gemacht, dass diese Skepsis schließt. Von daher beobachten wir das schon sehr, sehr genau. Im Moment ist es noch eine Nische, in die chinesische Produkte reingehen, wenn sie im Markt existent sind. Also das ist noch wirklich sehr, sehr gering. Aber wie Sie schon richtigerweise sagen, wir beobachten das schon sehr genau, was passiert da. Von der technologischen Seite, halt auch von der Fahrzeugseite her. Und es gibt schon interessante Konzepte, die sicherlich hier und da auch Marktanteile von etablierten Herstellern wegnehmen können.
Ich greife das mit dem E-Caravan auf. Tut sich denn da wirklich was oder ist es einfach schlichtweg noch zu schwer, zu groß? Weil auf dem normalen Campingplatz, da muss ich ja noch diskutieren, dass ich so viel Strom kriege, dass überhaupt die Klimaanlage läuft.
Wenn Sie sagen E-Caravan, Sie meinen also wirklich den Caravan, der von einem E-Fahrzeug gezogen wird?
Es gibt da verschiedene Modelle. Also es gibt ein E-Auto mit einem E-Hänger dran, dass sich dann gegenseitig Strom liefert oder ein E-Wohnmobil, da gibt es ja auch die ersten Hybrid-Ideen. Wie weit ist da die Branche?
Ich glaube, das müssen wir ein bisschen relativieren. Es gibt die Idee, dass man einen Caravan oder einen Wohnwagen als Range Extender nehmen kann, wo eine Batterie verbaut ist, die das Auto einspeist und umgekehrt. Es gibt Testaufbauten, es gibt Versuche, die wir auch über den Verband mit der BAST haben prüfen lassen. Es gibt aber heute noch keine freigegebenen serientauglichen Lösungen diesbezüglich.
Was ist BAST?
Das ist die Bundesanstalt für Straßenverkehr. Die untersteht dem Bundesverkehrsministerium. Da gibt es eine Anfrage, wie solche Systeme aussehen können. Aber es ist natürlich die Schnittstelle zwischen PKW und dem Wohnanhänger oder dem Wohnwagen. Die muss natürlich definiert werden, weil es auch durchaus Situationen geben kann, wo eigentlich die Einspeisung aus dem Range Extender des Anhängers nicht gewünscht ist.
Wann zum Beispiel?
Im Fall eines Unfalles.
Okay. Und da kommen wir auf das Gewichtsproblem. Und die Lösung heißt neuer Führerschein, 4,25 Tonnen?
Bedingt. Wenn wir das Thema E-Caravan zu Ende denken, zu Ende bringen, bevor wir auf die 4,25 Tonnen eingehen, bei dem E-Caravan, der ist aus unserer Sicht einfacher auf E-Mobilität zu adaptieren als ein Reisemobil. Es ist die Kombi aus Gewicht und Aerodynamik. Aber Sie haben es richtigerweise angesprochen, viele Campingplätze verbieten heute das Laden von E-Autos auf dem Campingplatz, weil die Infrastruktur dafür nicht gemacht worden ist. Parallel dazu muss dann auch die Infrastruktur auf den bundesdeutschen Autobahnen entsprechend angepasst werden, dass ich genügend Ladepunkte habe, dass ich mit dem Gespann auch laden kann, ohne dass ich es abkoppeln muss. Das sind noch sehr, sehr viele offene Punkte, die alle lösbar sind. Da sind wir auch seitens des Verbands, sind wir auch im Gespräch mit der Politik, um zu schauen, wie entwickelt sich das. Die Führerscheinnovelle, die wir gemacht haben, von 3,5 auf 4,25 Tonnen, die 750 Kilo sind etwa das Batteriepaket, was Sie für ein elektrisch betriebenes Reisemobil-Chassis benötigen. Auch hier haben wir natürlich dann immer die Schwierigkeit, wir sind abhängig von dem, was die Fahrzeugindustrie uns zur Verfügung stellt als Basischassis. Viele elektrifizierte Chassis sind heute für Paketdienste ausgelegt, Last Mile Deliveries. Das heißt, viel Volumen, wenig Gewicht, kurze Distanzen. Wenn ich das auf ein Reisemobil adaptiere, habe ich eigentlich lange Distanzen und etwas mehr Gewicht. So müssen wir dann gucken, wie weit ist die Reichweite. Es gibt interessante Lösungen, auch hier auf dem Caravan-Salon. Viele Hersteller arbeiten und beschäftigen sich mit diesem Thema. Wie kann ich das machen? Und ich glaube, wenn die Batterietechnologie sich weiterentwickelt, werden wir auch in relativ kurzer Zeit sehen, dass die Reichweite nicht mehr unbedingt das Bottleneck ist in dieser Entwicklung. Aber dann haben wir das, was ich eben gesagt habe, immer noch das Thema, wie sieht Ladeinfrastruktur aus? Wie sehen Ladepunkte aus entlang der Haupttourismusachsen in Deutschland? Ob das jetzt die A7 ist, die A1 oder A4 oder was auch immer. Das muss gelöst werden, aber ich denke, dass die Industrie genug Agilität besitzt und genug Kreativität besitzt, auch diese Herausforderung anzunehmen.
Einmal quer von Niederlande durch Deutschland Richtung Süden sozusagen. Was Sie auf der Pressekonferenz gesagt haben, das fand ich auch spannend. Wir brauchen mehr Platz auf den Campingplätzen und auch so Mikrostellplätze. Was sind denn Mikrostellplätze?
Mehr Platz auf den Campingplätzen nicht unbedingt. Wir brauchen mehr Stellplätze, um diese 1 Million Reisemobile, die Sie am Anfang angesprochen haben, die wollen ja auch irgendwo Urlaub verbringen. Und dann reden wir aber nicht nur über Deutschland. Die 1 Million sind zwar in Deutschland zugelassen, aber die fahren ja in ganz Europa rum. Und hier geht es darum, dass wir die Infrastruktur zusammen mit den Kommunen, mit den Gemeinden weiterentwickeln. Das ist auch eine der Hauptaufgaben des Verbandes. Und es gibt im Moment unterschiedliche Bundesländer verfolgen Ansätze, dass sie sagen, ein Mikrostellplatz sind 2, 3 Stellplätze, die in der Gemeinde sind oder die an einem Weingut sind oder auf einem Bauernhof sind, so dass die Reisemobilisten, die gerne mal für eine Nacht irgendwo stehen, die bekommen dann nur Strom und Wasser. Da muss nicht unbedingt eine Entsorgung für Toiletten oder was auch immer stattfinden, dass die Versorgung gegeben ist. Und das sind so Trends, die wir gerade aufgreifen mit und versuchen auch zu einem Businessmodell zu machen, weil das Schöne dabei ist, man kann mit diesen Mikrostellplätzen oder mit dieser Stellplatzinfrastruktur kann ich Tourismusströme auch in Regionen reinbringen, die sonst touristisch nicht so erschlossen sind. Und das ist eigentlich das Win-Win-Business, dass man diese Urlaubsströme und diese Urlaubsformen damit eigentlich sehr gut kanalisieren kann.
Ist es dann eine Konkurrenz zum klassischen zum Campingplatz?
Nein, aus unserer Sicht nicht. Das ist ein Komplementärprodukt. Der Reisemobilist, in dem Fall, wenn wir über Mikrostellplätze reden, reden wir im Regelfall nur über Reisemobilisten. Der auf einen Stellplatz fährt, der fährt im Regelfall nicht auf einen Campingplatz, weil die maximal 1, 2 Nächte bleiben und dann sind die wieder weg. Das ist ja die Flexibilität des Reisens. Wenn ich der Sonne hinterher fahre oder mir die Location nicht gefällt, packe ich meine 7 Sachen ein und fahre weiter. Wir sehen das nicht als Konkurrenz, sind aber auch hier mit den entsprechenden Verbänden in Kontakt, dass wir schauen, wie kriegen wir da eine vernünftige Branchenlösung hin.
Sie sind Manager, viel gefragt, müssen viel arbeiten. Haben Sie denn auch mal Zeit, auf dem Campingplatz zu fahren?
Ja, wir haben dieses Jahr unseren Urlaub auf Texel verbracht, auch mit dem Reisemobil. Ich habe es anfangs gesagt, ich bin 56 Jahre, wir haben 2 Kinder, die sind jetzt groß. Im Neudeutschen würden wir sagen, wir sind Empty Nesters. Wir haben einen Hund, also sind wir der Prototyp der Reisemobilkunden. Und wir waren tatsächlich mit unserem Hund in dem Reisemobil auf Texel im Urlaub. Und das ist nach wie vor eine wunderschöne Urlaubsform. Letztes Jahr waren wir in Dänemark, sind die Ostküste hoch, die Westküste wieder runter. Das ist das, was diesen Reiz, den Reiz dieser Urlaubsform aufmacht. Ich bin an nichts gebunden, ich kann frei entscheiden. Ich kann frühstücken, wann und wo ich will. Ich kann schlafen, wann und wo ich will. Ich habe keine Zwänge aus einem Hotel oder aus einem Pauschalurlaub heraus. Auch diese Urlaubsformen sind nach wie vor sehr hoch nachgefragt und haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber in einem Alltag, wo ich im Halbstundentakt Termine habe, bin ich froh, wenn ich im Camping-Caravaning-Urlaub komplett entschleunigen kann. Da bin ich mein eigener Herr, mache meine eigenen Sachen in der eigenen Geschwindigkeit.
Und Workation, auch was für Sie? Also unterwegs sein, ein bisschen frühstücken, wann Sie wollen und dann trotzdem mal ein bisschen Büro erledigen?
Ist in meinem Hauptjob relativ schwierig. Man kann das machen, diese Workation. Im Prinzip mache ich das. Auch wenn ich im Urlaub bin, ich bin eigentlich fast immer erreichbar, bin immer up to date, was E-Mails angeht. Aber das wäre jetzt in vielen Berufsgruppen ist das sicherlich ein Trend, dem man folgen muss. Ja, das sind so die Digital Nomads, die, ob die irgendwo in Süddeutschland oder in Dänemark oder in Italien programmieren oder Social Media machen oder was auch immer, das ist schon ein Trend, den wir sehen. Die haben auch gewisse Anforderungen an diese Fahrzeuge. Für mich ist es eigentlich praktisch, dass ich im Fahrzeug halt auch mal abends schnell E-Mails checken kann oder auch mal einen Online-Termin stattfinden lassen kann. Das ist okay. Aber das ist jetzt nicht mein, in dem Job, den ich im Hauptberuf habe, ist das nicht möglich, dass ich aus dem Caravan oder Reisemobil heraus arbeite.
Also keine Zeit für Hobbys. Was ist Ihr Hobby?
Hobby ist mein Hobby. Nein, Spaß beiseite. Ich arbeite bei Hobby, deswegen das Wortspiel. Mein Hobby ist selber sehr viel Sport machen. Ich jogge sehr gerne und ich fahre sehr viel Rad. Und da ich Gastarbeiter in Schleswig-Holstein bin, das heißt, ich bin von Montags bis Donnerstags in Schleswig-Holstein vor Ort, kann ich abends sehr viel Fahrrad fahren. Ich fahre sehr viel Gravelbike. Und das andere Hobby, was ich früher mal selber betrieben habe, heute nur als aktive Zuschauer begleite und auch ein bisschen mit sehr viel Herzblut verfolge, ist das Thema Handball.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Zeit.
Wir sind angekommen. Tisch und Stühle raus. Danke fürs Zuhören. Das war der Iconic Campers Podcast.